Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Viva Talks. Heute zu Gast ist Judith Semmler, Rechtsanwältin. Arbeitet mit uns sehr eng zusammen, kooperiert mit uns. Und heute wollen wir uns mal das Thema Einzelunternehmen und GmbH anschauen. Mhm. Ja, zum einen, wie komme ich quasi rüber vom Einzelunternehmen in der GmbH? Haben wir schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen, aber heute vor allem so drauf gehen auf die rechtlichen Besonderheiten auch von der GmbH. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Judith. Sehr schön, dass du da bist.
Danke, ich freue mich, wieder hier zu sein.
Viva Talks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Ja, dann steigen wir gleich mal ein, würde ich sagen. Mhm. Vielleicht so eins der Hauptthemen jetzt für unsere Zuhörer, die jetzt vielleicht noch im Einzelunternehmen sind. Was sind jetzt so aus rechtlicher Sicht eigentlich so die wichtigsten Gründe oder der wichtigste Grund, um in eine GmbH reinzugehen?
Ja, also der wichtigste Grund für die Unternehmer oder die Einzelunternehmer im Besonderen in die GmbH reinzugehen, ist natürlich, was man immer denkt oder was jeder Laie auch denkt, die Haftungsbeschränkung. Wenn ich eine GmbH habe, ist mein Privatvermögen komplett geschützt und abgeschirmt. Das ist zum Teil richtig und ist auch ein großer Grund, warum wir immer eine GmbH auch empfehlen aus rechtlicher Sicht. Aber es trifft nur unter gewissen Voraussetzungen zu.
Okay, weil da können wir vielleicht gleich mal noch ein bisschen reingehen, weil das finde ich auch super interessant, weil wir haben natürlich auch das Thema, dass die Leute denken schon anhand des Namens, ne, Gesellschaft mit beschränkter Haftung so, jetzt ist die Haftung weg. Aber was hat es da im Detail damit auf sich?
Genau, also der wesentliche Kern ist, man trennt das Unternehmen vom Unternehmer sozusagen. Die GmbH hat eine eigene Rechtspersönlichkeit, kann selber Geschäfte tätigen, der Unternehmer kann oder der Geschäftsführer zum Beispiel in dem Fall kann mit der GmbH auch Verträge schließen und deswegen hat die GmbH ein eigenes Betriebsvermögen auch und das ist erstmal schon getrennt von dem Privatvermögen des Unternehmers. Wenn der Unternehmer ein Einzelunternehmen hat, dann ist aus rechtlicher Sicht, nicht aus steuerlicher Sicht, das Betriebsvermögen und das Privatvermögen nicht so zu trennen.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt eine GmbH habe, wie sieht es dann aus mit der Haftung, wenn jetzt was schief geht? Wie läuft es dann ab? Mit welcher Masse hafte ich dann?
Genau, also normalerweise haftet man mit der GmbH nur mit dem Vermögen der GmbH, das ist richtig. Mhm. Aber es kommt darauf an, was schief geht. Ja? Mhm. Also weil es gibt nämlich Pflichten, die zum Beispiel der Geschäftsführer hat, die er, wenn er die verletzt, natürlich auch trotzdem mit dem Privatvermögen haftet, weil er natürlich für die GmbH handelt und er muss natürlich immer im besten Sinne der GmbH handeln.
Okay. Gibt es da vielleicht so ein klassisches Beispiel, was man oft hat, wo du sagst, da unterschätzt man die Risiken auch, die man dann hat? Weil ich glaube, die meisten denken wirklich erstmal mit einer GmbH, ist alles dann beschränkt aufs Gesellschaftsvermögen. Was ist so der typische Fall, wo Geschäftsführer vielleicht übersehen?
Wichtig ist Sozialversicherungsbeiträge. Sozialversicherungsthemen sind ganz wesentlich. Dann Insolvenzverschleppung ist leider ein großes Thema, weil die Geschäftsführer zum Teil gar nicht wissen, wann sie eigentlich soweit sind, dass sie die Insolvenz anmelden müssten oder einen Insolvenzantrag stellen müssten. Das nennt sich dann Insolvenzverschleppung. Das ist sehr gefährlich, weil da haftet dann der Geschäftsführer auch. Der haftet auch der GmbH. Das darf man auch nicht übersehen. Arbeitsrechtliche Themen sind natürlich auch ganz groß. Ja. Vor allem bei der Umwandlung von einem Einzelunternehmen in eine GmbH.
Genau, ne? Also ich glaube, das sind schon ein paar sehr wichtige Punkte und das ist jetzt nicht nur aus meiner Sicht so was Theoretisches, ne, was man mal gehört hat oder so, sondern das ist wirklich was wir auch in der Praxis sehen, ne? Gerade in Insolvenzfällen, ne? Wo dann der Insolvenzverwalter, das ist ja auch seine Pflicht, das zu tun, dann erstmal prüft, ja, was gibt es denn für mögliche Ansprüche gegen den Geschäftsführer? Das ist in diesen Fällen natürlich meistens personenidentisch mit dem Inhaber oder mit dem Unternehmer. Richtig. Und dann gibt es über die Schiene doch immer wieder Überraschungen für die Leute auf dem Weg oder aus der vermeintlichen Sicherheit der GmbH. Ja. Aber wenn wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, jetzt in die Einzelunternehmenssituation, wie sieht es denn da mit der Haftung aus, wenn ich jetzt ein Einzelunternehmen habe?
Genau, also beim Einzelunternehmen ist es natürlich so, dass das Betriebsvermögen und das Privatvermögen nicht so klar getrennt sind, zumindest aus haftungsrechtlicher Sicht. Ich weiß nicht, wie es aus steuerlicher Sicht aussieht, da ist das natürlich was anderes. Ja, da hat man ja auch das Betriebsvermögen. Aber genau, also da haftet der Unternehmer oder der Einzelunternehmer eben auch mit dem Privatvermögen.
Genau, genau. Ne? Ich meine, steuerlich ist es so, wie du sagst, ne? Wir haben da ein Betriebsvermögen im Einzelunternehmen, was dann schon steuerlich insofern vorteilhaft ist. Man kann die Kosten absetzen und dergleichen, aber wir haben es ja in einer anderen Folge, wo wir schon viel gesprochen haben über Einzelunternehmen, GmbH besprochen. Am Ende ist es doch meistens so, dass steuerlich ab einer gewissen Größenordnung die GmbH einfach vorteilhafter ist, weil man zum einen dann mit einer Holdingstruktur zum Beispiel arbeiten kann und da vorher schon weniger Steuern zahlt und zum anderen einfach ab einer gewissen Größe der Steuersatz, wir haben ja gerade aktuell die Diskussion noch mit der Erhöhung der Steuersätze im Bereich Spitzensteuersatz, Reichensteuer und so weiter, wo man einfach merkt, ja, da wird man in Deutschland dann in einem Einzelunternehmen mit 50% quasi Steuern belastet und da ist man dann ganz, ganz schnell in der GmbH.
Und viele wissen das auch gar nicht.
Absolut, absolut.
Also viele sind überrascht, wenn man ihnen dann mal erklärt, was es bedeutet, wenn der Einzelunternehmer sein Unternehmen verkauft.
Ja, ja.
Und das im Privatvermögen quasi versteuern muss. Ne?
Genau.
Also das ist, ich bin dann überrascht, dass die überrascht sind, welcher Steuersatz daran greift.
Ja klar, ne? Das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wer ist quasi aufklärungspflichtig. Ne? Ja, genau. Ich meine, die meisten haben ja einen Steuerberater, man kommt da kaum drum rum, aber ich merke das auch immer wieder, dass es gibt so, sagen wir, so eingeschwungene Zusammenarbeiten, da wird es gar nicht hinterfragt, ne? Welche Rechtsform, warum, wie geht das alles weiter, will ich mal verkaufen, Erbfolge und so, dann läuft es immer weiter und irgendwann ist der Tag da und dann sagt er, jetzt will ich verkaufen, er sagt der Steuerberater, gut, dann musst 50% Steuern zahlen auf den Verkauf. Das sind natürlich Themen, um die sollte man sich vorher mal kümmern.
Ja, richtig.
Genau. Aber mal zurück zum rechtlichen Thema, was mich jetzt interessiert, weil du gerade gesagt hast, ne, im Einzelunternehmen, da hafte ich quasi komplett mit meinem Privatvermögen für alle Verbindlichkeiten, die ich eingehe im Einzelunternehmen. Jetzt haben wir dieses große Thema, dass wir gucken, wir wollen vom Einzelunternehmen in die GmbH. Mhm. Was passiert denn jetzt, wenn ich Schulden habe im Einzelunternehmen, Verbindlichkeiten und wandel um in die GmbH? Wie sieht es denn dann aus? Ich nenne es jetzt mal mit diesen Altverbindlichkeiten. Mhm. Hafte ich dann weiter für die oder nur die GmbH oder wie läuft es da?
Genau, das kommt tatsächlich darauf an, wie das Einzelunternehmen in die GmbH umgewandelt wird. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Wege. Natürlich ist die Umwandlung in die GmbH kein rechtlicher Radiergummi. Ja? Also man kann nicht sagen, es wird alles gelöscht, was vorher war, so ist es nicht. Ein Teil geht natürlich über, es ist auch wichtig. Da gibt es auch eine Nachhaftung, die ist zum Teil 5 Jahre, je nach eben welche Umwandlungsvariante man wählt. Und dann kann man eben diese Verbindlichkeiten natürlich nicht einfach löschen oder loswerden, sondern sie gehen halt auch zum Teil mit über auf die GmbH.
Genau, ja, also es ist schon mal ganz wichtig, glaube ich, zum Verständnis, ne, wie du gerade sagst, es gibt die verschiedenen Umwandlungsformen, können wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen und dass man sich einfach schon mal merkt, glaube ich, ja, so einfach ist es quasi nicht, dass ich einfach jetzt sage, so ab morgen GmbH und dann ist meine Haftung für alle Verbindlichkeiten gleich erledigt. Wir haben ja immer diese Themen bei dem Thema Umwandlungsform. Ne? Wir haben einmal diese Einzelrechtsnachfolge und wir haben auf der anderen Seite die Gesamtrechtsnachfolge. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung erläutern, ja, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile aus rechtlicher Sicht und was ist auch so dein, sag mal, dein persönlicher Favorit? Ne? Es gibt ja nie das eine richtige.
Ja, genau, richtig. Mein persönlicher Favorit ist tatsächlich die Ausgliederung vom Einzelunternehmen in die GmbH. Das heißt, dass alle Rechte und Verbindlichkeiten des Einzelunternehmens auf die GmbH übertragen werden und dafür ist auch keine Zustimmung von Vertragspartnern des Einzelunternehmens notwendig. Und das kann man sich so vorstellen wie bei einem Erbfall, weil das ist die gleiche Rechtsfolge. Die Gesamtrechtsnachfolge nennt sich das, greift in dem Fall und die Verbindlichkeiten und die Rechte werden einfach auf die GmbH übertragen und da gibt es dann eben auch eine Nachhaftung, das ist tatsächlich der Nachteil der Ausgliederung. Mhm. Es gehen zwar alle Verträge und alles weitere geht dann über auf die GmbH automatisch, also im Wege der Gesamtrechtsnachfolge, aber man hat eben auch eine 5-jährige Nachhaftung für Verbindlichkeiten.
Genau, ne? Also das halt mal nochmal fest, weil das, glaube ich, ganz wichtig zu merken und zu wissen, es gibt nicht auf diesem Weg die Möglichkeit zu sagen, ich befreie mich in einer Sekunde von aller privaten Haftung, die ich vorher eingegangen bin vor so einer Umwandlung in die GmbH auf diesem Weg. Ne? Genau, also das mal die Ausgliederung, ne? Gesamtrechtsnachfolge. Vielleicht kannst du noch ein paar Sätze sagen zur Einzelrechtsnachfolge, wie ist da dein Blick drauf, wie läuft es ab?
Genau, also wenn man jetzt sagt, man hat gar nicht so viele Vertragsverhältnisse in dem Einzelunternehmen, dann kann man über die Einzelrechtsnachfolge vorgehen. Das ist also quasi eine Einbringung. Also ja, eine Ausgliederung ist letzten Endes ja auch nichts anderes, aber eben mit einer unterschiedlichen Rechtsfolge. Und bei der Einzelrechtsnachfolge werden die Vertragsverhältnisse nicht automatisch übertragen auf die GmbH und man muss auch nachschauen, ob man irgendwelche Zustimmungen oder Genehmigungen von den Vertragspartnern braucht.
Genau, also wir lösen es immer so in unseren Umwandlungsfällen, dass wir vor allem am Anfang einfach fragen, gibt es wichtige Verträge, wo wir sicherstellen müssen, dass die automatisch übergehen, ohne dass die andere Partei zustimmt. Ne? Das klassische Beispiel ist, wenn man jetzt einen langfristigen Liefervertrag hat an einen Kunden oder Leistungsvertrag, wo man vielleicht sagt, es ist ein sehr großes Volumen oder wo man sagt, na, es ist schon ein bisschen, sag ich mal, nicht mehr so optimal laufend, dieses Verhältnis, man möchte aber unbedingt am Vertrag festhalten, dann glaube ich, ist man immer bei der Gesamtrechtsnachfolge, weil man bei der Einzelrechtsnachfolge im Zweifel eben die Zustimmung einholen muss. Ne? Wenn man jetzt auf der anderen Seite, sagen wir, gerade bei kleineren Unternehmen erleben wir das oft, die einfach sagen, ich habe eigentlich keine Verträge, wo ich darauf angewiesen bin, dass die 1:1 weiterlaufen, dann ist halt die Einzelrechtsnachfolge aus unserer Sicht manchmal ein bisschen leichter in der Abwicklung. Kommen wir mal zu den Arbeitnehmern, weil das hast du ja auch angesprochen. Was sind denn da so die Besonderheiten?
Da ist ganz wichtig, dass man im Hinterkopf behält, dass die Arbeitnehmer natürlich in einer solchen Umwandlung auch über ihre Rechte und ja, Pflichten, aber hauptsächlich über Rechte belehrt werden müssen, beziehungsweise was natürlich mit ihnen passiert, weil wenn ich jetzt Arbeitnehmer bin und dann ist es plötzlich nicht mehr der Herr Hans Müller, der mich anstellt, sondern die Müller GmbH, dann habe ich natürlich einen anderen Arbeitnehmer. Das merke ich ja auch, weil auf meinem Arbeitsvertrag steht dann auch was anderes drauf. Mein Lohn kommt von dem anderen Konto und so weiter. Und dann denke ich mir, oh, was ist denn jetzt da eigentlich los? Ja. Wer ist denn jetzt mein Arbeitgeber? Und dann ist ganz wichtig, dass man die Arbeitnehmer eben frühzeitig mitnimmt in den Prozess und entsprechend auch belehrt. Das ist auch rechtlich geregelt. Das ist der 613a BGB, nennt sich Betriebsübergang. Und da sind die Rechte der Arbeitnehmer und die Pflichten des Arbeitgebers hinsichtlich der Belehrung geregelt. Das ist recht ausführlich und immer ein recht technisches, sehr, sehr langes Schreiben. Da steht dann auch am Anfang immer drin, wir entschuldigen uns für die technischen Begriffe und so weiter.
Wenn wir uns jetzt die Arbeitnehmer anschauen, die haben wir dann bestimmte Rechte und Fragen zu den ganzen Themen. Ja, was passiert denn mit meinem Urlaubsanspruch? Was passiert mit den Zeiten, wo ich schon in der vorigen Firma quasi beschäftigt bin? Und habe ich vielleicht als Arbeitnehmer auch in dem Moment irgendwelche besonderen Rechte? Was hat es damit auf sich?
Ja, genau, da hast du genau ein ganz, ganz wesentliches Thema angesprochen. Deswegen ist die Belehrung der Arbeitnehmer auch so wichtig, weil die über ihre Rechte eben aufgeklärt werden müssen, weil viele das natürlich gar nicht wissen. Also zum Beispiel die Urlaubsansprüche. Die werden einfach übertragen auf den neuen Arbeitgeber, also dann auf die GmbH. Genauso auch Betriebszeiten oder Zugehörigkeitszeiten zum Betrieb, die werden eben auch einfach so auf die GmbH übertragen. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass eine Kündigung aufgrund des Betriebsübergangs nicht möglich ist von Seiten des Arbeitgebers.
Okay.
Das ist ganz, ganz wichtig, ne? Weil natürlich haben die Angst, ganz viele Arbeitnehmer, darf der mir jetzt kündigen?
Genau. Und wie ist es denn andersrum? Habe ich da als Arbeitnehmer besondere Rechte in dem Moment?
Ja, man hat die Möglichkeit, diesem Betriebsübergang, also dass mein Arbeitsverhältnis auf diese neue GmbH übergeht, zu widersprechen.
Okay.
Genau. Darüber wird der Arbeitnehmer auch belehrt, dass er quasi sagen kann, ich möchte das nicht. Und dann ist halt die Frage, was passiert? Gibt es denn dieses Einzelunternehmen noch oder gibt es das gar nicht mehr? Weil wenn ich dem widerspreche, dann geht mein Arbeitsverhältnis quasi nicht auf die neue GmbH über, sondern bleibt beim ursprünglichen Arbeitnehmer. Wenn es den aber gar nicht mehr gibt, dann ist es schwierig, ja, genau.
Genau. Ich meine, das wird natürlich in der Regel nur Arbeitnehmer treffen oder Arbeitsverhältnisse, wo sowieso schon Schwierigkeiten da sind, ne, oder wo nur quasi drauf gewartet wird. Aber genau. Ich glaube, umso wichtiger ist da einfach im Vorfeld aufzuklären über das ganze Thema, damit einfach alle da Bescheid wissen, was da passiert. Und jetzt aus meiner Erfahrung, wenn man schon sehr viele solcher Umstrukturierungen begleitet, hatte ich jetzt noch nie das Thema, dass daraus quasi in irgendeinem Arbeitsverhältnis ein Problem entstanden ist. Ich kann es mir aber auf der anderen Seite gut vorstellen, dass eins entsteht, wenn man einfach gar nicht aufklärt. Wie ist denn deine Erfahrung? Hast du sowas schon erlebt?
Eigentlich auch eher immer eher sehr positiv. Also die Arbeitnehmer waren immer so, nee, sie möchten auf jeden Fall bei dem Unternehmen bleiben, sie sind da glücklich. Ich hatte jetzt da tatsächlich das noch nicht, dass ein Arbeitnehmer gesagt hat, ich möchte nicht, dass mein Arbeitsverhältnis übergeht. Das hatte ich noch nicht, nee. Aber die Möglichkeit gibt's und es ist auch gut so, weil es ja grundrechtlich auch verankert ist, ne? Berufsfreiheit. Mhm. Und genau, darauf baut es auch auf, dass ich mir das aussuchen kann, weil keiner darf mich dazu zwingen, ein Vertragsverhältnis mit jemandem einzugehen, den ich mir vorher gar nicht ausgesucht habe.
Ja, okay, alles klar. Jetzt mal noch eine andere Frage bei der Umwandlung vom Einzelunternehmen in die GmbH. Da nutze ich heute mal die Gelegenheit, einfach so rechtliche Fragen stellen zu können, wo ich selber gar nicht ganz sicher bin. Wir haben ja oft das Thema, dass ein Einzelunternehmen, das tritt jetzt auch unter einer bestimmten Firma nach außen auf. Ne? Jetzt haben wir oft auch Einzelunternehmen dabei, die sind vielleicht auch gar nicht eingetragen im Handelsregister, muss ja gar nicht sein. Mhm. Und jetzt geht es dann rüber auf die GmbH. Und die GmbH, die braucht ja einen Firmennamen. Ne? Wir machen dann immer so eine Abfrage bei der IHK, die prüfen letztendlich, ist es eintragungsfähig im Handelsregister nach so relativ strengen Kriterien. Aber wie ist das denn eigentlich? Habe ich da irgendwelche Beschränkungen oder Voraussetzungen, wenn ich jetzt sage, ich habe im Einzelunternehmen eine bestimmte Firma verwendet und die möchte ich jetzt einfach weiterverwenden? Kann es da ein Problem geben oder siehst du das unproblematisch?
Ja, da kann es schon ein Problem geben. Also da muss man natürlich aufpassen. Die Firmenfortführung ist natürlich gesetzlich auch geregelt. Wenn man die fortführen will, ist das natürlich auch unter gewissen Voraussetzungen. Ja, also da könnte ich jetzt ausholen. Ich mache es jetzt nicht, weil das, glaube ich, übersteigt jetzt den Umfang. Aber da muss man natürlich, oder das ist dann natürlich auch unsere Aufgabe, dass wir das beachten, aufklären und entsprechend prüfen, welche rechtlichen Risiken da bestehen.
Ja, okay. Genau. Also ist alles nicht ganz ohne. Und da würde ich jetzt auch gerne mal ein bisschen reingehen, weil wir hatten schon mal jetzt so das Thema Geschäftsführer angesprochen. Das würde ich noch mal gern etwas vertiefen, weil das ist wirklich meine Erfahrung. Es wird ja viel drüber gesprochen, jetzt in unserer Welt, so was sind die Steuervorteile von der GmbH, haben wir schon viel drüber geredet und dann natürlich kombiniert mit diesen Haftungsbeschränkungsvorteilen in der GmbH, aber wir haben ja vorhin schon so ein bisschen gehört, also ganz ohne ist es nicht und mich kann dann doch über dieses Geschäftsführerthema eben eine Haftung treffen. Jetzt würde ich gerne mal erfahren, was haben wir denn generell als Geschäftsführer von so einer GmbH auch für Pflichten, weil das aus meiner Sicht kommt ganz, ganz selten vor in der ganzen Diskussion. Da habe ich auch bestimmte Pflichten.
Ja, genau. Den Geschäftsführer, also der Geschäftsführer ist ja dann nicht nur ein Unternehmer, sondern ein Organ der Gesellschaft. Das ist ganz wesentlich. Und da muss man dann natürlich die Pflichten, die damit einhergehen, auch beachten. Das heißt, ich muss die GmbH ordentlich führen. Ich muss immer im Sinne der GmbH handeln. Ich muss, wenn ich merke, die GmbH hat Zahlungsprobleme, das entsprechend frühzeitig bemerken, reagieren, gegebenenfalls einen Insolvenzantrag stellen. Genau, Buchführung organisieren, Steuern abführen. Das sind so die ganz wesentlichen Pflichten, die den GmbH-Geschäftsführer treffen. Und wenn er diese missachtet, dann gibt es eben diese Geschäftsführerhaftung, die sich dann auch auf sein Privatvermögen auswirken kann.
Genau, ne? Also das ist wirklich ein großer Punkt und da vielleicht können wir noch ein bisschen drauf eingehen, weil wir haben ja jetzt oft auch mal den Fall, dass wir haben jetzt immer so über einen Einzelunternehmer GmbH gesprochen, da habe ich ja dann so die Situation in der Regel, vorher bin ich Einzelunternehmer, danach bin ich GmbH-Inhaber und alleine Geschäftsführer. Aber wie ist es denn jetzt, wenn ich zum Beispiel zwei Geschäftsführer in der GmbH ist? Jetzt gibt es ja oft den Fall, dass man dann miteinander sagt, na, der eine hat vielleicht mehr Faible für das Thema Jahresabschluss, Buchführung, der andere sagt, ich mache was weiß ich, Marketing, Vertrieb. Kann ich das so einfach aufteilen miteinander, diese Pflichten, oder treffen die doch jeden?
Ja, das kommt, also sie treffen im Grunde beide Geschäftsführer, sagen wir mal, jetzt sind es zwei. Aber ich darf natürlich so eine Art Ressortaufteilung vornehmen. Also ich kann natürlich sagen, der eine macht dies, der andere macht das andere, was ihm halt mehr liegt. Das können die sich auch frei überlegen und frei einteilen. Das kann man dann auch entsprechend festhalten. Im Geschäftsführervertrag beziehungsweise eben in der Geschäftsordnung kann man das alles verteilen. Und dann kann man eben diese Pflichten verteilen. Grundsätzlich gilt aber trotzdem weiterhin, dass beide immer im Sinne der GmbH handeln müssen. Und es gibt natürlich auch Pflichtverstöße, die sind dann unabhängig von dieser Ressortverteilung. Ja, also da, wenn ich jetzt merke, der andere macht gerade Quatsch, dann muss ich natürlich auch einschreiten. Ja. Oder ich sehe, der gibt gerade viel zu viel Geld aus oder möchte gerne viel zu viel Geld ausgeben, das gar nicht da ist in der GmbH. Ja. Dann habe ich natürlich auch die Verpflichtung einzuschreiten, auch wenn das jetzt gar nicht mein Bereich betrifft.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also gut, dass du das sagst, weil das erlebe ich immer wieder, dass die Leute geben sich dann vielleicht eben doch so eine Geschäftsordnung, so sagen, der eine ist für das zuständig, der andere ist für das. Und dass die dann sagen, so quasi, ja, Hände hoch, das ist ja dem anderen sein Themenkreis und so, ne? Aber das ist trotzdem so, sobald man das irgendwie bemerkt oder was auch immer, dass das nicht läuft, sei es jetzt, wie du sagst, ne, der gibt zu viel Geld aus oder jetzt spezifisch wieder auf unserem Bereich, wenn man mitbekommt, der erstellt keinen Jahresabschluss, der kümmert sich nicht um die steuerlichen Pflichten, Umsatzsteuervoranmeldung, wenn ich es mitbekomme, dann bin ich auch in der Pflicht, das am Ende wieder zu lösen. Und da kann ich nicht sagen, am Ende ist es dann allein das Problem vom anderen.
Ja. Ja.
Wie oft erlebst du denn so in deiner täglichen Praxis da Fälle, wo es um sowas geht, wo dann wirklich das Problem da ist, dass Geschäftsführer verstoßen gegen ihre Pflichten?
Zum Glück nicht so häufig, aber kommt natürlich auch hin und wieder vor und dann ist es meistens einer, also sagen wir meistens zwei Geschäftsführer, dann ist meistens einer das schwarze Schaf.
Ja, ja.
Und der andere meldet sich dann und da hat man dann auch sowieso auch grundsätzlich das Thema, weil wenn ich jetzt die GmbH mandatiert habe, wie berate ich denn dann?
Ja,
weil ich darf keine widerstreitenden Interessen beraten, das ist ja bei euch als Steuerberater, soweit ich weiß, auch so.
So ist es, absolut.
Genau.
Ja.
Und da muss man halt auch aufpassen, wie man dann weiter vorgeht. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, aber wenn ich jetzt die GmbH jetzt mandatiert habe, dann handle ich natürlich auch im Sinne der GmbH und dann muss ich natürlich auch den Geschäftsführer beraten, der quasi sagt, der andere macht hier gerade Quatsch, was kann ich jetzt tun?
Ja.
Genau.
Was mir da noch ein Anliegen ist, weil wir haben ja ganz viele Pflichten, ne? Bürokratie und so weiter in Deutschland, Riesenthema, kennen wir alle zuhauf. Was ich aber ganz selten sehe, wenn wir gerade über diese Thema sprechen, Pflichten, Rechte als Geschäftsführer, da irgendwas zu dokumentieren, was passiert. Was ist denn da deine Empfehlung in diesen Themen, wo wir gerade besprochen haben? Was sollte man denn da machen?
Ja, muss man auf jeden Fall dokumentieren, genau. Also auch, das gilt für Geschäftsführer, das gilt aber auch für Steuerberater und Anwälte, ne? Weil ich muss natürlich auch dokumentieren, was ich beraten habe. Das ist ganz wichtig, dass ich das im schlimmsten Fall nachweisen kann. Der Geschäftsführer, dem das auffällt, der muss natürlich auch diese Themen dokumentieren, die ihm auffallen. Am besten auch die Beratung und auch die Gespräche, was kam dann als Ergebnis raus. Genau, das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, eben, dass er sagen kann, ich habe alles getan, was ich machen muss, um das zu verhindern, zum Beispiel die Insolvenz. Und dann, dass man dann auch sagen kann, okay, dann läuft er jetzt da selber nicht in die Haftung rein.
Genau, ne? Weil wir sagen zum Beispiel in der Wirtschaftsprüfung ist so ein Grundsatz, ne, alles, was nicht dokumentiert ist, ist nicht gemacht. Und ein Stück weit ist es, glaube ich, da auch so in diesem Kontext. Und wir hatten ja vorhin das Beispiel, ne, wo du gesagt hast, der eine Geschäftsführer gibt zu viel Geld aus. Ne? Wenn ich jetzt zu dem ins Büro gehe und sage, ja, hör mal auf damit, gib weniger Geld aus. Ne? Das ist schon gut, ne? Inhaltlich genau, sinnvoll. Ja.
Ja.
Aber am Ende wird es mich wahrscheinlich, vermute ich jetzt, wenig entlasten, wenn ich das nicht dokumentiert habe.
Genau.
Das heißt, in so einem Fall, ganz basismäßig, dann schreibe ich dem zumindest mal eine E-Mail und sage, gib weniger Geld aus. Ne?
Hauptsache schriftlich, ja, richtig, festgehalten, ja.
Genau, ne? Das sind so Basics, ne? Wo ich glaube, ja, es klingt relativ einfach, aber wird in der Praxis super oft vernachlässigt. Vielleicht da mal so aus deiner Erfahrung raus, was sind so deine Top-Tipps quasi jetzt an GmbH-Inhaber oder Geschäftsführer, auf was sollten sie achten? Wenn du jetzt sagst, du kannst jetzt nur 3 Tipps geben oder so, was wär da das Wichtigste für dich?
Also ganz, ganz wichtig ist, Beschlüsse ordentlich fassen.
Mhm.
Es ist ein Riesenthema. Ganz, ganz viele Geschäftsführer GmbHs haben keine ordentlichen Beschlüsse. egal für was, ja, weil du brauchst immer einen Beschluss der Gesellschaft oder für ganz viele Themen einen Beschluss der Gesellschafterversammlung. Und die liegen auch einfach ganz, ganz oft nicht vor. Und das ist also ein großes Thema. Was haben wir denn noch? Ja, Dokumentationspflichten nicht vernachlässigen. Lieber einmal zu viel hinschauen als zu wenig. Oder einmal zu viel den Steuerberater oder den Rechtsanwalt fragen und möglichst frühzeitig, gerade in Umwandlungsthemen, frühzeitig den Steuerberater und den Rechtsanwalt einbinden, weil wir gerade auch bei der Umwandlung das Thema haben, dass wir Verträge prüfen müssen, gibt es COC-Klauseln, also Change-of-Control-Klauseln, das muss beachtet werden. Man muss frühzeitig agieren, wenn man die Zustimmung von Vertragspartnern einholen muss. Man muss prüfen, gab es schon mal einen Umwandlungsvorgang früher, der irgendeine Sperrfrist auslöst und so weiter. Deswegen ist es so wichtig, nicht zum Notar zu gehen und sagen, ich möchte jetzt eine Holding gründen oder eine GmbH gründen und mein Einzelunternehmen einbringen. Klar, kann man auch machen, aber man sollte auf jeden Fall den Steuerberater und den Rechtsanwalt damit einbinden.
Das glaube ich auch, ja. Unterschätzt man total. Wenn wir dann nochmal auf das Beispiel zurückgehen mit den Gesellschafterbeschlüssen, das finde ich ja interessant, weil ich glaube, das ist wirklich was in der Praxis ganz oft ein Thema ist. Was kann denn dann eigentlich passieren, wenn ich diese Sachen nicht habe, wenn ich mich da nicht drum kümmere?
Ja, das kannst du wahrscheinlich besser erklären sogar, wenn es zum Beispiel um eine Ausschüttung geht. Das habt ihr ja bestimmt öfter mal in
genau,
der Praxis.
Genau, ne? Das sind wirklich die Themen, ne? Thema Ausschüttung. Ja, jetzt sagen wir, ja, ich mache jetzt eine Ausschüttung, habe 2, 3 Gesellschafter, die zahlen sich das Geld aus. Vielleicht melden sie sogar die Steuer an und führen die ab. Dann haben sie ihre Pflicht beim Finanzamt erfüllt. Das ist eine tolle Sache, ne? Aber wenn eines Tages beispielsweise das Thema Insolvenz oder sowas kommt, ne? Dann kommt der Insolvenzverwalter und sagt, gut, da habt ihr was ausgezahlt an die Gesellschafter. Wo ist denn der Beschluss von allen Gesellschaftern ja, dazu? Genau. Und wenn dann die Antwort ist, haben wir nicht, dann bin ich sofort wieder da, dass ich am Ende dann doch plötzlich in einer privaten Haftung bin und der Insolvenzverwalter sagt, das muss ich alles zurückbezahlen. Ne? Wir haben das, die Fälle erleben wir zum Beispiel auch in sehr großer Dimension teilweise in der Wirtschaftsprüfung, wenn Unternehmen dieses Thema Prüfungspflicht eines Jahresabschlusses nicht durchführen lassen, obwohl sie verpflichtet sind, dann können sie in dem Beispiel auch Gesellschafterbeschlüsse machen, was sie wollen. Ohne geprüften Jahresabschluss kann man den gar nicht feststellen. Ja. Dann sind am Ende womöglich auch Ausschüttungsbeschlüsse unwirksam. Das unterschätzt man einfach. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen für mich jetzt heute das Ergebnis von unserer Diskussion, dass man bei den ganz vielen Vorteilen, die so eine GmbH hat gegenüber einem Einzelunternehmen, man darf es auch nicht unterschätzen auf der anderen Seite, was ich für zusätzliche Pflichten habe in einer GmbH. Also angefangen bei den Dokumentationspflichten über dann, ne, wir haben es besprochen, diese Pflichten als Geschäftsführer, was ich alles so machen muss, worauf ich achten muss, das ist schon nicht ohne.
Ne? Ja, genau. Der Verwaltungsaufwand ist natürlich schon auch, was heißt höher, aber ja, also gerade wenn es die Beschlüsse betrifft zum Beispiel, ich verstehe das auch, ne? Du musst eine Gesellschafterversammlung einberufen, gerade wenn es da mehrere Gesellschafter gibt, die müssen dann alle Zeit haben. Wir versuchen das in der Satzung ja eh immer so zu gestalten, dass die Einberufung einfach ist, dass die Versammlung einfach ist, dass das alles mittlerweile auch digital funktioniert, dass man sich nicht alle an einen Tisch setzen müssen, sondern dass es eben auf einer schnellen und alltagstauglichen, schnelle und alltagstaugliche Weise funktioniert.
Genau, aber machen muss man es halt
trotzdem. Aber machen muss man es trotzdem, absolut, genau so ist es.
Und dann ist, glaube ich, sehr gut, ne, wenn man, wie du sagst, ja, jemand an der Seite hat, Rechtsanwalt, Steuerberater, was auch immer, der da auch die Erfahrung hat im Umgang mit GmbHs und der ihm dann hier und da auch einfach mal einen Hinweis gibt und sagt, ne, hier ist noch was zu tun. Wir machen zum Abschluss von unseren Gesprächen immer eine kleine Schätzfrage. Ui. Jetzt haben wir heute so viel gesprochen über, ja, was alles so schieflaufen kann. Mal so aus deinem Gefühl raus, da gibt es sicherlich jetzt keine richtige oder falsche Antwort, aber wie viel Prozent so GmbHs jetzt in unserem, wir sind ja im KMU-Bereich, kleine, mittlere Unternehmen, wie viel Prozent der GmbHs sind da gefährdet durch mangelnde Dokumentation, durch mangelnde Pflichterfüllung der Geschäftsführung?
Ja, also aus meiner Praxis muss ich sagen, wahrscheinlich schon ein Großteil.
Genau, ja. Genau. Also da stimme ich sofort zu. Ne? Und es wird super, super unterschätzt, dieses Thema, weil ich habe immer wieder Fälle, wo dann dieses Thema Insolvenz irgendwann kommt aus anderen Gründen und plötzlich explodiert die ganze Sache, weil das alles nicht gemacht ist. Also von daher glaube ich, heute als Fazit können wir echt festhalten, ganz, ganz wichtig, sich darum zu kümmern und auch das Bewusstsein zu haben, ne? Dass man eine GmbH, das ist nicht nur toll als Steuersparmodell und Haftungsschutz, sondern gibt auch so ein paar Pflichten.
Ja, ne? Richtig.
Auf der anderen Seite.
Genau.
Super, genau. Ja, dann sage ich vielen Dank, Jude, dass du heute da bist und für die wirklich super Erkenntnisse, die wir da gewonnen haben.
Danke dir, ja, war sehr spannend.
Genau, und dann bis nächste Woche, zur nächsten Folge am Donnerstag von Viva Talks.